Sie hören eine Sendung von DRS2. Die Schauspielerin, die Frau Tobler spielt, war am Freitag krank.
Hey, die Frau Tobler.
Ja, Sie sind ein bisschen angefahren, am nächsten Mal gesetzt und weiter geworden.
Die Regieassistentin übernimmt auf der Bühne ihre Rolle. Ein Rock über Jeans und T-Shirt, das Textbuch in der Hand, liest sie die Texte ein.
So, wo sind die beiden Statisten?
Die Bühnenproben sind kostbar und rar. Die Abläufe im richtigen Bühnenbild noch teilweise unklar, die Premiere dabei schon in Griffnähe, die Stimmung trotzdem gut.
Ah, der Wolfgang, die drauf da, die neue. Telefonieren Sie, Binski, ist Wolfgang dann hoch.
Okay.
Ja.
Okay.
Geprobt waren die letzten Szenen. Der Untergang der Familie Tobler ist schon offensichtlich. Ein Pfändungsbeamter und seine Mitarbeiter tragen Möbel, Teppiche, Kleider zusammen. Die Figuren wirken verloren. Im hohen Innenraum der Villa Tobler, die der Bühnenbildner Werner Hutterli als zweistöckiges Haus mit vielen Türen und Treppen für die Inszenierung entworfen hat. Der Gehülfe erzählt eine Geschichte des Niedergangs. Herr Tobler hat viel in seine fantastischen Erfindungen investiert, zu lange an ihren Erfolg und seinen erfolgreichen Durchbruch geglaubt, die Familie über ihre Verhältnisse gelebt. In Robert Walsers Roman aus dem Jahr 1908 beschreibt Josef Marti, der Gehülfe von Herr Tobler, diese menschliche Tragödie, die auch für einen gesellschaftlichen Zusammenbruch steht. Robert Walser hat darin auch von eigenen Erfahrungen erzählt, die er Anfang des letzten Jahrhunderts als Angestellter im Ingenieurbüro Dubler in Wädenswil gemacht hat. Es ist eine Geschichte des menschlichen Scheiterns. Wie für den Schauspieler und Regisseur Ueli Jäcki auch Sino Casis das Ende vom Anfang und Dürrenmatts das Versprechen, seine letzten Inszenierungen am Luzerner Theater, Geschichten des Scheiterns waren. Warum wollte ich nach der Probe im Foyer des Theaters von Ueli Jäcki wissen, nun der Roman von Robert Walser?
Im Roman Der Gehülfe beschreibt Walser auch wieder solche Menschen, die würdevoll kämpfen und würdevoll scheitern, mit einer unglaublichen Liebe, mit einem unglaublichen humorvollen, liebvollen Auge, manchmal sehr berührenden Auge und manchmal mit einem zwinkernden Auge. Walser hat die Fähigkeit, von einem Moment auf den anderen in seinen Geschichten beiseite zu treten und auf diesen merkwürdigen, zappelnden Kosmos von menschlicher Existenz in dieser seltsamen Welt, die so eigentlich gar keinen Platz hat für diese menschliche Existenz und doch davon lebt, dass diese menschlichen Existenzen da sind, auf diese Komik einen Blick zu werfen oder seinen Blick als einen komischen darzustellen. Und man nimmt seinen Blick dann auch an und ist plötzlich tief gerührt über dieses verzweifelte Zappeln von Mensch sein in dieser Welt. Und das ist etwas, was mich fasziniert und was mich auch mit einer großen Rührung erfüllt. Das ist auch ein Lachen, was mich mit einer großen Rührung erfüllt. Und da habe ich versucht, mit Malte Ubenauf zusammen eine Form zu finden, die in der Sprache bei Walser bleibt, weil ich natürlich das Auge von Walser nicht verlieren möchte in dieser Inszenierung, dass also der Zuschauer auch Zuhörer sein kann und nicht nur in den Kosmos der Welt, den er da beschreibt, einzutauchen, sondern auch zum Teil in den Kosmos dieser Sprache, weil darüber baut er ja diese Welt auf, eintauchen zu können.
Dieser Roman ist ja ziemlich genau 100 Jahre alt, also dieser 101 Jahr alt. Also dieser Blick, den Sie beschreiben, der Sie so anrührt, kommt eigentlich aus einer anderen Zeit. Walser hat ja selbst gesagt, dass er weniger finden musste, also dass er diese Erfahrung als Gehülfe wie selbst gemacht hat. Also der Text hat autobiografische, auch dokumentarische Spuren. War das wichtig, diese 100-jährige Distanz, oder ist das einfach ein Eintauchen in eine poetische Welt?
Ja, es war insofern für mich wichtig, weil es unglaublich erstaunlich war, wie nah uns eigentlich der Roman ist, weil er ja nicht einen dokumentarischen Roman geschrieben hat, sondern weil er das, was er erlebt hat, ich sag mal, fast philosophisch kafkaesk aufbauen konnte, zu einer, ja, in Anführungszeichen fast beispielhaften Geschichte über das würdevolle Scheitern dieser Menschen. Und das ist zeitlos. Es ist vielleicht heute zynischer geworden und es fehlen uns die Menschen, die auch mit einer solchen Würde dieses Scheitern beschreiben. Heute geraten wir in die Häme, heute treten wir gerne noch einmal nach, wenn einer gescheitert ist. Und das tut Walser eben nicht und das ist so berührend. Und das ist das, was mich so frappiert hat, dass er eben auch gleichzeitig nicht nur eine Geschichte über das Scheitern ist, es ist auch eine Geschichte mit utopischem Charakter über die Liebe zu den Menschen, die da scheitern.
Wenn Sie sagen, das ist ein zeitloser Stoff, das ist einerseits, andererseits hat er eine unglaubliche Aktualität. Also ich habe beim Lesen gemerkt, wie ich irgendwie diesen Walser-Kosmos immer wieder schützen musste beim Lesen selbst, weil wir erleben jetzt ja auch so einen Zusammenbruch von einem System eigentlich, Leute, die sich in fantastischen Welten verschätzt haben. War das ein Thema für Sie oder haben Sie auch eher diesen Reflex gehabt, den Walser-Kosmos zu schützen?
Ja, weil, also eigentlich hatten wir die Idee für den Gehülfen vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, einem Jahr, gut. Und als da plötzlich jetzt da dieses Unglück über die Welt hereinbrach, ja, musste man plötzlich sagen, um Gottes Willen, das ist ja aktueller, als wir im direkten Bezug eigentlich wollten. Aber die Absicht war es nie. Da bin ich so froh drum, denn das würde, glaube ich, zu kurz greifen, die heutige Weltsituation anzuschauen und dann zu sagen, wir flattern jetzt bei Walser. Also das würde mir etwas als Literaturflatterei vorkommen. Und ich hoffe, dass wir da auch diese direkt vordergründigen Bezüge weggelassen haben. Dementsprechend, ich glaube nicht, dass wir je irgendwo eine Anspielung auf heute machen. Da bin ich auch sehr froh drum. Da bin ich auch wieder froh drum, dass wir sagen können, die Geschichte ist dann im Fall 100 Jahre alt.
Wir sind jetzt ja eigentlich, umgarnen wir so zwei Begriffe, die im Theaterdiskurs immer wieder auftauchen. Das eine ist die Aktualisierung, wo Sie jetzt sagen, nein, ich lasse den Walser da und was dann in den Köpfen passiert, kann das Publikum entscheiden. Und das andere ist die Werktreue. Wie haben Sie es damit?
Also mit dem ersten Teil bin ich einverstanden mit Ihnen. Ich befürworte, gerade wenn man jetzt sagen wir historische Texte nimmt, befürworte ich eigentlich die Methode, sie scheinbar im Historischen zu belassen, wohlwissend und wohlweislich wissend, warum ich jetzt gerade den Text nehme und nicht den anderen. Aber ich mag nicht so gerne diese aktualisierende Pädagogik. Es wird mir dann immer ein bisschen schnell pädagogisch. Damit will ich nicht alte Texte jetzt einfach so wertfrei setzen. Schon die Auswahl ist eigentlich eine Stellungnahme. Und das müsste in meinen Augen eigentlich genügen. Die Frage ist, wie gesagt, was passiert in den Köpfen der Zuschauer und wie kann man das so erzählen, dass man denkt, mein Gott, wieso habe ich das nicht schon längst gelesen? Das ist ja unglaublich. Ihn ein bisschen hereinzuleimen, oder? Wie man schön sagt. Und was die Werktreue betrifft, ich kann dieser Debatte eigentlich nie etwas abgewinnen. Werktreue impliziert immer, dass man behauptet, man wisse, wie dieses Werk einmal aufgeführt worden ist. Jedes Theaterstück ist in seiner Zeit aufgeführt worden, ist in jeder Epoche der Welt anders aufgeführt worden. Man hat immer wieder andere Schwerpunkte gesehen an einem Stück, je nachdem, an was es sich in der Realität gerieben hat. Im Nationalsozialismus wurden Stücke ganz anders interpretiert als 1914, 18. Im Wirtschaftswunder hat man einen Faust ganz anders gespielt als 1920. Und wer soll hier bitte sagen, was Werktreue ist, können wir Goethe fragen. Diese Werke sind zur Interpretation freigegeben und dass wir uns kluge Gedanken darüber machen. Wer von Werktreue spricht, verwechselt diesen Begriff mit einer alten Speisekarte, wo man das Rahmschnitzel mit Pfirsich und einem Sahnehäubchen haben will und verdammt nochmal nicht anders. Aber das hat mit Werktreue nichts zu tun.
Trotzdem, es gibt einen Roman, Der Gehülfe von Robert Walser. Sie haben selbst beschrieben, wie der Sie anrührt. Ich glaube, Sie haben sehr viele schöne Leseerfahrungen damit und Sie bringen den nun auf die Bühne. Sie haben eine Fassung gemacht mit Malte Ubenauf und da ist dieser 300-seitige Roman plötzlich in 11 oder 12 Szenen, also fast ein Skelett. Was war da die größte Herausforderung, um das aufs Theater zu bringen, was Ihnen wichtig ist?
Die größte Herausforderung war, glaube ich, dass wir uns entschieden haben, den Roman nicht linear zu erzählen, als Geschichte, jetzt ist das passiert, jetzt ist das passiert, und dann kam der herein und dann ging der hinaus und dann sagte der das. Es ist ein bisschen, wenn man das auf die Bühne bringen würde, ist es ein bisschen wie ein langweiliger Aufsatz in meinen Augen. Und dann. Uns hat eher fasziniert, wie gelingt es uns, diesen Kosmos, auch ganz viel, was an Fantasie zwischen den Zeilen lag, wo ich mir vorstelle, das wären sicher auch Bilder von Robert Walser gewesen, warum er das so beschreibt. Solche Bilder, zum Teil die Albträume, die zwischen den Zeilen liegen, diesen vergeblichen Kampf, diese ganze Entwicklung, diese Figuren in eine Einsamkeit hinein, in dieser Villa Tobler zusammenzuleben, aber eigentlich immer mehr zu vereinsamen, bis am Schluss eigentlich jeder alleine durch diese Welt muss. Solche Bilder, diesen Kosmos zu finden und den zu erzählen, teilweise auch eben in sprachlichen Abschnitten, in Texten, wo den Schauspielern gesagt hat, das ist jetzt fast ein leicht distanziertes Vorlesen und gleich wieder in eine Szene tauchen kann. Also diesen assoziativen Raum zu finden, der einem auch, wenn man Walser liest und wo ich denke, den hatte Walser auch, sonst hätte er so nicht schreiben können, den zu finden und den darzustellen.
Wie weit ist, wenn man so eine Fassung erstellt, schon eine Bühnenfantasie dabei? Also wie weit haben Sie da schon Bilder oder vielleicht auch Empfindungen also im Schauspielerkörper?
Ja, also beim Erstellen der Fassung entsteht natürlich immer wieder, entstehen Bilder für mich, wo ich plötzlich das Groteske und das Absurde einer Situation sehe. Wo ich plötzlich dieses Zusammenprallen von Existenzen, die da in einer gewissen Konstellation aufeinander kommen, diese absurden Situationen, die einem ja an Kafka erinnern, respektive Kafka von Walser so begeistert war, weil er genau dieses Gefühl auch wahrscheinlich hatte beim Lesen. So Bilder stellen sich natürlich ein, man hat sofort Ideen, wie das passieren könnte dann auf der Bühne, schreibt die einmal auf und ist damit auch beruhigt, dass einem bei so einer Fassung, die ja eigentlich erstmal halt ein bisschen strohig ist, dass man da aber auch Bilder hat, wie die aussehen könnten. Die verlässt man nachher wieder, wenn man probt mit den Schauspielern, da kommen Gott sei Dank noch vier wunderbare Schauspieler dazu, die dann manchmal viel bessere Ideen haben, meistens, weil sie sich anders nochmal beschäftigen. Da kann man diese eigenen Ideen, die man in Klammern gesetzt hat, wieder weglassen, aber man ist beruhigt, man hat Bilder, oder? Und da entstehen schon welche und dann setzt man sich mal mit dem Bühnenbildner zusammen und was könnte das für ein Raum sein und entwickelt nochmal Gedanken. Für mich ist das jetzt eigentlich, ich habe mich jetzt entschieden mit Malte Ubenhoff, dass wir da einen geschlossenen Raum haben in dieser Villa Tobler, in dem diese ganzen Menschen aufeinander prallen und trotzdem einsam sind, die sie gar nicht verlassen können. Die Außenwelt erleben wir nur im Besuch eines Kapitalisten, der dann doch nicht investieren will, und eines Pfändungsbeamten mit seinen Angestellten, der immer mehr Besitz von diesem Haus ergreift und durch sämtliche Türen ein- und ausgehen kann, die selbst dem Hause Tobler verschlossen sind. Und dann entwickelt man so ein Bild dafür, dann ein Bühnenbild.
Sie sprechen jetzt viel über im Kosmos Stimmungen, auch Geschichten, die Sie da drin fasziniert. Man könnte ja auch denken, dass der Schauspieler Ueli Jäcki da an Figuren denkt vor der Umsetzung, also dass sie sich wie in die einzelnen Figuren, in den Gehülfen, in den Tobler reingedacht haben. Oder ist das eine ganz getrennte Arbeit?
Nein, überhaupt nicht. Man denkt sich natürlich in diese Figuren hinein, wenn man schreibt. Nur so können dann eben auch, wie ich vorhin beschrieben habe, Ideen entstehen, Bilder entstehen, wie diese Figuren aufeinander prallen, wie sie aneinander vorbeireden, wie sie sich missverstehen in ihren Haltungen. Da habe ich dann schon immer, stelle ich mir schon diese einzelnen Figuren vor, wie sie in diesem Kosmos sich bewegen und wie sie sich verlieren. Und das ist schon so, ja.
Und gibt es eine Figur, die Sie selbst auch gern spielen würden?
Also ich würde hier drin... Ich würde eigentlich alle gerne spielen. Ich finde diesen Josef Marti, der nur scheinbar schüchtern ist, der aber eigentlich immer dann aufbegehrt, wenn es gerade am falschen Moment ist und eigentlich nutzlos ist, Mut hat und ganz am Schluss eigentlich so mutig wird, dass er wieder geht. Ich finde diesen Herrn Tobler, der mit einem solchen Optimismus sich selbst belügt, dass hier alles in bester Ordnung ist und eigentlich erst ganz am Schluss die Kraft verliert, dieses Gebilde, diese Villa aufrechtzuerhalten. Ich finde auch Frau Tobler, die eigentlich mehr weiß, als man denkt, und nicht die geschlagene Frau ist, sondern eigentlich die diesen Mann, die dieses Lügengebäude irgendwie hinten noch stützt, aber gleichzeitig in erschreckender Weise mit ihrem Kind umgeht. Und ich finde auch das unglaublich faszinierend zu sehen. Und ich finde den Wirsich, der Vorgänger von Josef Marti, der bei uns, auch wie im Roman, nie vergessen geht, den diese Familie Tobler einfach ums Verrecken nicht los wird, auch den finde ich wunderbar, das vorweggenommene Unglück, dieser vorweggenommene Niedergang, finde ich auch wunderbar, wie der da in diesem Haus rumgeistert. Ich würde alle gerne spielen.
Sie strahlen jetzt auch, und ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn man in der Verantwortung des Regisseurs ist, ja, manchmal vielleicht dieses Schauspielern und auf der Bühne sein auch vermisst. Sie waren ja wenige Tage nach der Premiere hier selbst wieder auf der Bühne stehen, an der Volksbühne Berlin, mit zwei Produktionen, die Sie mit Christoph Marthaler gemacht haben, verbindend langer, langer Weg. Ist das etwas, wo Sie sich als Regisseur dann wirklich darauf freuen, endlich selbst wieder auf der Bühne sein zu dürfen?
Ja, ich freue mich drauf, nicht weil ich jetzt Regisseur war, sondern oder weil ich hier Regie geführt habe. Ich freue mich einfach drauf, weil ich auch wieder sehr gerne spiele und mein Spieltrieb dadurch kommt. Und ich bin hier beim Inszenieren so froh, dass ich offenbar, so hoffe ich wenigstens, eine Atmosphäre schaffen konnte, wo ich den Spieltrieb bei den Schauspielern entfachen konnte, ohne ihnen Angst zu machen. Also das wäre, aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube im Gegenteil, dass mir diese Lust am Spiel hier geholfen hat, den Spieltrieb auch bei den Schauspielern zu entfachen. Und ich freue mich darauf. Ich freue mich auch wieder auf den nächsten Hunkel, den ich also im Hörspiel machen kann. Ich freue mich eigentlich jetzt dann immer wieder auf die nächsten Sachen.
Das interessiert mich. Wie macht man das, einen Spieltrieb entfachen bei den Schauspielern? Das klingt so einfach, aber ich denke, das ist etwas ganz, ganz Grundsätzliches, so ein Theater, so einen geschützten Raum auch herstellen zu können, wo dann alles möglich ist.
Ich weiß auch nicht genau, wie man das macht. Ich merke einfach, was mir in den letzten Jahren gut getan hat als Schauspieler, einen geschützten Raum zu haben, sich im entscheidenden Moment, sich und die anderen im entscheidenden Moment, nicht ganz allzu ernst zu nehmen, über Momente, über Situationen, über sich lachen können, auch mal eine Schiffsfahrt zu machen, 6 Stunden lang. Und vielleicht auch immer auch ein bisschen das Gefühl zu haben, dass es noch was anderes gibt als Proben mit den Leuten zusammen. Und dass es vielleicht für alle so wichtig ist wie für mich, dass diese Zeit, die man verbringt, dass das 2 Monate einer Lebenszeit sind, wo man nie weiß, wie lange sie ist, dass man sie also darum auch umso angenehmer gestalten muss. Das ist vielleicht so eine Idee.
Es gibt ja trotzdem, auch wenn man sehr im Team arbeitet, Unterschiede zwischen dem Regisseur und den Schauspielern. Also man sagt ja manchmal auch, dass der Regieführen ein sehr einsamer Beruf ist, oder man muss abreisen nach der Premiere zum Beispiel und trägt das Stück nicht weiter. Verändert das was?
Ja, es verändert was. Also ich merke jetzt, dass, wenn ich inszeniere, dann merke ich, es ist halt so, dass eigentlich die gesamte, man ist so gesamtverantwortlich für eine Arbeit. Ganz, ganz direkt, man hat 1000 Sachen im Kopf, die man ordnen muss und wo man die Ruhe haben muss und sich beruhigen muss, dass das alles schon kommt. Alles braucht seine Zeit. Als Schauspieler ist man natürlich partiell verantwortlich und dann erst in einem weiteren Stadium dann für den ganzen Rhythmus, oder wenn man es dann spielt mit den anderen zusammen kommt, gerät man in eine Gesamtverantwortlichkeit, die man dann als Regisseur so quasi ganz langsam übergibt den Schauspieler, und dann wird es am Schluss ja ein Abschied, wenn dann das zu Ende ist.
Ist das schmerzhaft?
Ja, also die 3 Arbeiten, die ich jetzt hier gemacht habe, da war das immer etwas traurig, ja, weil es eigentlich immer eine wunderbare Zeit war und ich eigentlich da immer zufrieden war und gerne hergekommen bin und dachte, ja, das war jetzt eine schöne Zeit, die ich da verbracht habe. Dann ist es schon ein bisschen traurig, ja.
dass Sie Ihre Regiekarriere, ich nenne das jetzt mal so, hier am Luzerner Theater machen und nicht an einem Haus, wo man Sie als Schauspieler sehr gut kennt, also Schauspieler aus Zürich oder auch Theater Basel oder auch außerhalb der Schweiz. Ist das Zufall oder ist das ein bewusster Entscheid?
Ja, das ist eigentlich auch ein bisschen Zufall gewesen, weil mich vor 3,5 Jahren, als ich da Okay, sie machte, der Peter Karp anrief und aus heiterem Himmel fragte, ob ich Lust hätte, bei Ihnen hier im Theater Luzern eine Komödie zu inszenieren. Und ich dann sagte, also so wie ich das ja üblich denke, ich erst mal 2 Sekunden, um Gottes Willen, das kann ich nicht. Und nach diesen 2 Sekunden dann gesagt habe, ja, warum eigentlich nicht? Da müsste man nur schauen, was man dann macht. Und das war einfach wunderschön, mit Peter Karp und zusammenzusitzen und ganz entspannt zu spinnen. Und man kam nach kürzester Zeit, kam mir dann, dass ich so sagen konnte, ja, aber dann müsste ich eigentlich schon diesen Okay sie machen. Das wäre natürlich dann schon etwas. Und man, und der Peter mich da nur bestärkt und sagt, ja, gut, mach, schön, ja. Und aber dann müsste ich aber eine Schweizer Fassung machen, dann müssen wir es in die Schweiz holen, und dann müsste es in die Berge da gehen, ja, aber dann müsste, und dann war man plötzlich am Spinnen, und ehe man sich's versah, hatte man ein Konzept für den Abend entwickelt. Und das ist einfach ein schöner Vorgang gewesen. Und zum anderen bewege ich manchmal ganz gerne so ein bisschen am Rand. Ich bin gerne einer, der aus der zweiten Reihe schießt.
Als Schauspieler sind Sie das nicht?
Ja, es ergibt sich dann vielleicht, dass es anders ist, aber so die innere, ich bin froh, dass ich da nicht so, bin ja eigentlich so der Hoppler, jetzt komme ich Typ, aber ich spiele dann gerne schöne Rollen, ja, das stimmt.
Sie arbeiten hier jetzt in der Musikbühne mit denselben Leuten zusammen. Wie gesagt, Sie sind seit 20 Jahren oder bald 20 Jahren Teil, wichtiger Teil dieser Marthaler Familie. Bilden Sie hier wie so am Rand eine Parallelfamilie, eine zweite Familie? Wie wichtig ist Ihnen Kontinuität?
Das ist mir sehr wichtig. Und ich bin froh, also Kontinuität ist, finde ich, ein absoluter Bestandteil. Ich könnte jetzt nicht von Haus zu Haus ziehen und jedes Mal mit fremden Leuten wieder anfangen, die man nicht kennt und wo man nicht weiß, und sich jedes Mal eigentlich immer wieder verständigen muss und erstmal quasi das gegenseitige Dekodieren der Sprache und des Verständnisses herausfinden muss. Und ich brauche so schon eine vertraute Umgebung, also mit Martin Schütz, der mir die Musik wieder macht, dass Werner Hutterli mir die Bühne wieder macht, da spüre ich einfach sofort eine Verständigung, wo man nicht sich jedes Mal von Grund auf erklären muss und wo man sich auch freut, sich zu sehen. Das hat auch wieder etwas damit zu tun, wie gerne man, wie kostbar einem die Zeit ist, die man verbringt. Ja, und da brauche ich schon so einen Kreis von Leuten, mit dem man sich versteht. Ich kann nicht einsam sein am Theater, das geht nicht.
Wir haben am Anfang vom Scheitern geredet, dass es Sie so berührt hat, wie Walser scheiternde Figuren oder in Würde scheiternde Figuren darstellen kann. Ist Scheitern etwas, was Sie in Betracht ziehen beim Arbeiten selbst? Also kann diese Inszenierung scheitern? Darf sie das?
Alles darf scheitern. Letztendlich scheitern wir am ewigen Leben. Mich hat heute jemand irgendwann gefragt, Walser, ist das nicht ein Wagnis? Und dann habe ich gesagt, ja, das Leben ist ein Wagnis. Also, ja, klar, aber wenn man sich das die ganze Zeit fragt, ich weiß nicht, dann sitzt man irgendwie mit warmen Pantoffeln und einer Bettflasche auf dem Sofa. Ob das scheitert oder nicht, so eindeutig kann man das nicht sagen. Das Risiko ist immer da, dass man sagt, ich bin nicht an den Punkt gekommen, wo ich gerne hingekommen wäre. Ja, damit muss man leben. Ich hoffe, dass es den Zuschauern anders geht. Und dass der eine vielleicht sagt, ah, ich will das nicht, das gefällt mir nicht. Und der andere sagt vielleicht doch, das fand ich auch gut. Oder, aber dieses eindeutige Scheitern. Zum einen Teil muss man damit leben, dass man sagt, vielleicht hat man das nicht so erreicht, wie man wollte. Aber dahin sind wir gekommen und das war ein schöner Weg. Oder, da muss man riskieren.
Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie gerne Geschichten erzählen, die Sie selbst anrühren oder die Sie selbst etwas angehen. Hilft dieses Gefühl auf so einem Weg zu einer Premiere?
Ja, also einerseits natürlich ist es eine Motivation, dass ich weiß, warum ich diese Geschichte gerne erzählen möchte. Zum Zweiten hilft es mir natürlich, dass ich auch mit den Schauspielern so am Tisch sitzen kann und mich freuen kann über diese Geschichte und vielleicht so eine Freude auch den Schauspielern vermittle, sie auf den Weg zu bringen, wo die Faszination liegt in so einer Geschichte. Das hilft enorm. Und da muss man natürlich dann auch wieder sehen, dass man da nicht irgendwann das Gleichgewicht verliert und dann so in eine Selbstverliebtheit verfällt in einen Stoff. Und dann verliert man völlig dann die Übersicht, dass man gar nicht mehr erzählen kann, was einem da fasziniert. Da braucht man immer wieder jemanden, der unten, also erstmal sich selber hinterfragt, wenn man schaut, und zweitens immer jemanden vielleicht nebendran braucht. Es ist auch schön, dass es vertraute Leute sind, die immer ein bisschen schauen, dass man da die Umlaufbahn zum Planeten der Gehülfe, dass man da nicht die Umlaufbahn verliert, ne? Und dann irgendwo verliert im Nichts. Das ist doch toll, ist doch toll.
Vielleicht eine letzte Frage. Glauben Sie, dass Sie den Roman der Gehülfe irgendwann wieder so lesen können, wie Sie ihn zum ersten Mal oder vor dieser Inszenierung gelesen haben?
Ja, ich glaube, das geht nicht. Ich werde mich wahrscheinlich immer daran erinnern. Aber ich werde es, den ganzen Roman sicher wieder lesen und werde ihn dann nochmal mit anderen Augen lesen, weil ich mich so lange damit beschäftigt habe, dass es wahrscheinlich nochmal eine größere Freude sein wird, einfach nochmal ein Bad zu nehmen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch, Ueli Jäcki, und toi, toi, toi.
Danke.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.